und Arich 3:2 für Österreich. Alsburger Fiat-Skandal aufgedeckt. Die Salzburger Nachrichten füllen Wissenslücken seit 80 Jahren. Jetzt Abo ohne Wissenslücken sichern unter abo.sn.at.
ORF Radio Salzburg, die Nachrichten. Es ist 13 Uhr.
NATO beschließt größtes Aufrüstungsprogramm seit Jahrzehnten. Grüne werfen FMA-Chefin Befangenheit vor. Am Mikrofon ist Rosanna Azara. In Brüssel sitzen die NATO-Verteidigungsministerinnen und Minister heute zusammen und da geht es einmal mehr um das Thema Aufrüstung. Angesichts der Bedrohung durch Russland soll die Verteidigung massiv ausgebaut werden, wie vor kurzem bekannt wurde. Aus Brüssel berichtet Verena Sophie Meyer.
In der Ostsee ist eine zweiwöchige Marineübung angelaufen und in Brüssel beraten die NATO-Verteidigungsminister, wie sie ihre Streitkräfte weiter aufrüsten können. Beides passiert, um Russland abzuschrecken, betont NATO-Generalsekretär Mark Rutte.
So what we will do today is to decide what do we need to make it.
Wir beschließen heute, wie groß unsere militärischen Fähigkeiten sein müssen, damit wir uns verteidigen können, falls wir angegriffen werden. Und wenn wir uns gut verteidigen können, werden wir auch nicht angegriffen. Wenn man bereit für Krieg ist, wird kein Krieg passieren.
Vor kurzem haben die NATO-Ministerinnen und Minister die neuen Aufrüstungsziele beschlossen. Es ist das größte Aufrüstungsprogramm seit dem Kalten Krieg. Ein massiver Ausbau, zum Beispiel der Luftverteidigung und bei weitreichenden Waffensystemen.
Ex-Justizminister Wolfgang Brandstätter hat doch keinen Antrag auf Verhandlungsunfähigkeit eingebracht. Das stellt das Landesgericht Wien jetzt klar. Es habe sich um ein Missverständnis gehandelt. Für die Verhandlungen gegen Brandstätter, der wegen Falschaussage angeklagt wird, gibt es noch keinen Termin. Die Grünen haben heute eine parlamentarische Anfrage an ÖVP-Bundeskanzler Christian Stocker eingebracht. Darin geht es um die Bestellung von Mariana Kühnel als Vorständin der Finanzmarktaufsicht. Die Grünen werfen ihr Befangenheit vor. Max Nichols berichtet.
Das oberste Gebot für die Arbeit in der Finanzmarktaufsicht ist Unparteilichkeit. So steht es im Verhaltenskodex der FMA. Genau deshalb passe die im März erfolgte Bestellung von Mariana Kühnel als Vorständin der FMA nicht mit ihren politischen Tätigkeiten zusammen, sagt die Grüne Nina Tomaselli.
Jetzt haben Recherchen von uns ergeben, dass Mariana Kühnel bei der ÖVP in Wien eine Parteifunktion hat und auch als Bezirksrätin gewählt worden ist. Und das passt unserer Meinung nach mit dieser Funktion in der unabhängigen FMA überhaupt nicht zusammen.
Kühnel selbst sagt, sie habe bereits alles in die Wege geleitet, um bei ihrem Amtsantritt am 6. Juli dem Verhaltenskodex zu entsprechen. Sie werde nicht Bezirksrätin und auch ihre Parteifunktion habe sie zurückgelegt. Für den Verwaltungsrechtsexperten Peter Busjäger ist die Bestellung gesetzlich in Ordnung. Sie werfe aber kein gutes Licht auf die Finanzmarktaufsicht.
Wölfe dürfen jetzt EU-weit schneller abgeschossen werden. Die EU-Mitgliedstaaten haben die Gesetzesänderung gebilligt, die zum Schutz von Weidetieren den Abschuss von Wölfen erleichtert. Damit wird der Schutzstatus des Wolfes von streng auf geschützt gesenkt. Das waren die Nachrichten mit Rosanna Zara. Das Wetter.
Knapp 30 Grad sind es schon jetzt zum Mittagessen in der südlichen Steiermark. Hier im Burgenland und von der buckligen Welt bis ins Machfeld bleibt es heute länger sonnig und wird heiß. In der Westhälfte Österreichs ziehen allerdings schon Wolken durch mit Schauern, aktuell im Tiroler Oberland und im oberen Murtal. Am Abend erreichen die auch Ober- und Niederösterreich und besonders in und rund um das Waldviertel können die Gewitter heftig werden. Morgen am Freitag gibt es dann viel Sonne, nur vereinzelt Gewitter. Am Samstag steigt das Unwetterpotenzial schon wieder an. Und der Pfingstsonntag wird kühler und unbeständig mit großen Regenmengen im Süden. So viel zum Wetter von Carmen Schüssling.
13.04 Uhr, Radio Salzburg Verkehrsinformation, A10-Tauernautobahn Richtung Villach zwischen Golling und Werfen. Da gibt es Blockabfertigung im Baustellenbereich, rechnen Sie mit Verzögerungen. Autobahn A8, damit sind wir in Bayern, Richtung Salzburg zwischen Bad Aibling und der Baustelle bei Rohrdorf. Über eine Stunde mehr Fahrzeit, der Stau reicht am Inntal-Dreieck auf die A93 zurück. Die Baustelle wird heute Nacht zurückgebaut, ab morgen sind dann wieder beide Fahrspuren frei. Gute Fahrt.
Radio Salzburg.
Mittagszeit. Ihr Radio zum Mitreden. Mit Harald Manzel.
Schönen Nachmittag. Willkommen zur Mittagszeit in Radio Salzburg. Anlässlich des Weltumwelttages stellen wir die schlichte, aber ergreifende Frage. Gehen wir in der Plastikflut unter? Plastik ist weit verbreitet und hat einen Riesenhaken, nämlich die Entsorgung. Die Abfallmengen im Bundesland Salzburg steigen. Das hat viele Gründe, zum Beispiel das Bevölkerungswachstum oder auch das Wiedererstarken des Tourismus nach der Pandemie. 2023 haben wir Salzburger pro Kopf im Schnitt 479 Kilogramm Müll produziert. 25 Kilogramm davon waren Kunststoff- und Metallverpackungen. Mehr Zahlen möchte ich jetzt gar nicht hineinpacken. Dafür haben wir Experten dann im Studio. Ich darf Ihnen aber für weitere Details unser Online-Feature ans Herz legen, das Christine Hackenbuchner sehr präzise und sehr übersichtlich gestaltet hat. Finden Sie also auf orf.at. Wir wissen also, dass Mikroplastik eine tickende Zeitbombe ist. Ich darf aus einer Studie der Med-Uni Wien zitieren. Im Gehirn könnten Plastikpartikel das Risiko von Entzündungen, neurologischen Störungen oder auch Parkinson erhöhen. Daran wird gerade weiter geforscht. Es passiert schon viel, aber offenbar nicht genug. Und genau darüber wollen wir heute mit Ihnen reden. Wie gelingt es Ihnen, gegenzusteuern, also Plastik zu vermeiden? Wie genau nehmen Sie es mit der Mülltrennung? Ist das Flaschenpfand eigentlich schon die Lösung oder erst nur ein Ansatz? Müssen Hersteller, die viel Plastik für Verpackungen verwenden, stärker in die Pflicht genommen werden? Um es auf den Punkt zu bringen, wie bekommen wir also die Plastikflut in den Griff?
Ihre Meinung ist gefragt. 0662 823 823 oder mittagszeit@orf.at.
Ich darf Ihnen die Gäste vorstellen. Zum einen ist da der Leiter des städtischen Abfallservice, Jürgen Wolf Gegenbauer. Herzlich willkommen.
Schönen Mittag.
Und der Geschäftsführer von Sicker Wiesen ist da, Josef Weilhartner. Herzlich willkommen auch im Studio. Schönen Nachmittag.
Danke für die Einladung. Grüß Gott.
Ich darf mit Ihnen beginnen, Herr Wolf Gegenbauer. Und zwar Flaschenpfand habe ich schon angesprochen. Was hat das bewegt? Ist das jetzt mehr als nur ein Ansatz? Ist das schon ein kleiner Ausweg?
Also ich war von Anfang an immer ein Befürworter des Flaschenpfandes und ich habe mir, bevor ich jetzt ins Studio gefahren bin, auch nochmal die Zahlen angeschaut. Merken tun wir es in der Sammelmenge noch nicht. Also wir haben jetzt im Vergleich zum vorigen Jahr, also zum Jahr 2024, in den ersten 5 Monaten von Jänner bis Mai 2% mehr gesammelt. Also im Moment merken wir es noch nicht wirklich. Das wird wahrscheinlich daran liegen, dass auch noch nicht überall flächendeckend jetzt so verkauft wird, beziehungsweise der Verkauf jetzt von den Pfandflaschen jetzt erst richtig anläuft. Man hat schon auch gehört, dass das zurückgegeben wird und ich habe es auch letztes Mal beobachtet bei einer Rückgabestelle. Die Schlangen am Rückgabeautomaten wird immer länger und wenn man dann schaut, dass einer mit einer riesengroßen Tasche da ist und die hinten schon scharen, wann ich es endlich abgeben kann. Also es ist angekommen in Österreich, das Flaschenpfand. Ich war immer ein Befürworter dafür. Ich bin überzeugt davon, dass es für die Quoten, für die Sammelquoten auf jeden Fall ein wichtiger Schritt war.
Ja, Josef Weilhartner, wie ist das in Sicker Wiesen spürbar?
Noch nicht in Zahlen belegbar, wie der Kollege sagt, aber wir gehen natürlich davon aus, dass ein finanzieller Anreiz ein ganz wichtiger Baustein ist, um die Sammelquoten zu erhöhen. Also es müsste sich eigentlich früher oder später durchschlagen. Das heurige Jahr ist ein bisschen noch ein Übergangsjahr, weil es ja heuer noch möglich ist, auch nicht befandete Gebinde zu verkaufen. Wir haben ja noch ein Probejahr sozusagen. Wir werden erst Ende dieses Jahres genau sagen können, wie es sich entwickelt. Aber wie gesagt, die Beobachtungen, die persönlichen, das nehme ich auch so wahr, sind schon so, dass es angenommen wird und dass es durchschlagen wird.
Ich habe eingangs schon ein paar Zahlen genannt, aber ich überlasse das gerne den Experten. Wie viel Prozent des Plastikmülls wird denn recycelt?
Das ist immer so ein bisschen eine Streitfrage. Also ich sage das, was ich eigentlich in den Interviews immer sage. Ich bin überzeugt davon, dass immer noch 2/3 vom gelben Sack verbrannt wird, weil wir einfach in Österreich noch nicht so weit sind, oder auch nicht nur in Österreich, sondern generell in der EU noch nicht so weit sind, dass das, was im gelben Sack ist, auch wirklich alles stofflich verwertet werden kann. Möchte aber dann auch gleich sagen, es ist nicht sinnlos, das zu sammeln. Wir müssen es sammeln. Also jetzt so den Kopf in den Sand zu stecken und sagen, das ist alles sinnlos, das geht sowieso, wird verbrannt. Auch die thermische Verwertung ist eine Verwertung. Ja, also wenn es verbrannt wird, dann kann man da Fernwärme draus machen, was auch immer. Also das ist schon wichtig, dass wir sammeln. Jetzt in Österreich gibt es eine erste große Anlage, die recycelt in Oberösterreich und das ist so dieser erste Schritt, aber es ist noch ein langer Weg zu gehen. Also die letzten Zahlen, ich weiß, wir sind jetzt bei 50%, die wir eigentlich erreichen müssten und wir sind, was ich jetzt so weiß, erst bei 22%, 23%, 24%. Also da ist schon noch mehr als Luft nach oben.
Josef Weilhartner, damit wir da alle mitnehmen, was passiert jetzt genau, wenn ich Plastik verbrenne? Was kommt da am Schlot oben raus?
Naja, eine moderne Abfallverbrennungsanlage, die am Stand der Technik genehmigt ist und auch betrieben wird, stellt eigentlich heutzutage keine wesentliche Umweltbelastung mehr dar. Man darf ja nicht vergessen, dass die Verbrennung ja doch noch einen Vorteil hat, nämlich man nützt, wenn man schon nicht recycelt, man nützt wenigstens das energetische Potenzial, das ja Kunststoff hat. Kunststoff ist im Wesentlichen ein Erdölprodukt und man kann natürlich mit Kunststoffabfällen andere Brennmittel sozusagen, ob es jetzt Erdöl, Erdgas oder vielleicht sogar Kohle ist, ersetzen. Das heißt, es ist natürlich nicht umsonst, Kunststoffabfälle zu verbrennen, wenngleich es natürlich bessere und höherwertige Möglichkeiten gäbe, damit umzugehen.
Ja, weil mit Verbrennen ist es dann weg.
Mit Verbrennen ist es natürlich weg. Man hat noch den energetischen Inhalt genützt, aber dann ist es eben weg. Hingegen, wenn ich es recycle, wenn ich es wieder befüllen kann, wenn ich es wiederverwerten kann, kann ich es 3-mal, 5-mal, 10-mal, 20-mal verwenden. Okay. Und dann schaut die Ökobilanz unter Anführungszeichen natürlich schon wesentlich besser aus.
Das heißt also, Plastik kann ich beliebig oft wiederverwerten?
Nein, beliebig oft ganz bestimmt nicht. Ja. Es geht darum, dass man aus dem recycelten Plastik sozusagen einen Grundstoff, ein Rezyklat produziert, das in Verbindung mit Primärrohstoffen gemeinsam wieder ein neues Produkt ergibt.
Also wichtig ist, dass sich der Rezyklatanteil erhöht.
Auf jeden Fall. Wenn das nicht der Fall sein sollte, und jetzt hole ich vielleicht ein bisschen aus, aber wir müssen ja immer mitdenken, wir reden ja von Kreislaufwirtschaft. Mhm. Das heißt, wenn wir jetzt sagen, wir haben eine hohe Recyclingquote, dann heißt das ja nur, unter Anführungszeichen nur, wir holen aus dem Abfall Rohstoffe heraus. Punkt. Wenn es für diese Rohstoffe dann keine wirtschaftliche Verwertung gibt, dann bleiben wir ja im schlimmsten Fall auf diesen Rohstoffen sitzen. Das heißt, wichtig ist ja, dass das, was rezykliert werden kann, wieder in den Wirtschaftskreislauf zurückgeht. Sonst ist der Kreis ja nicht geschlossen und wir bleiben auf hohen Kosten und Materialien sitzen, die niemand verwenden kann.
Was passiert eigentlich in der Stadt, wenn Plastikmülltonnen ausrangiert werden?
Dann schauen wir doch, ob wir sie reparieren können. Oft ist irgendwie ein Rad unten kaputt oder eine Strebe ist kaputt, dann schauen wir, dass wir das reparieren können. Wenn das nicht mehr der Fall ist, dann geben wir die einem Hersteller zurück. Die werden dann geschreddert und mit diesem Schreddermaterial, was dann dieses angesprochene Rezyklat ist, werden wieder neue Behälter produziert. Und das ist genau diese Kreislaufwirtschaft, von der wir jetzt reden. Dieses Material ist nicht verloren, sondern es wird wiederverwendet für ein anderes Produkt oder für das gleiche Produkt, was schon mal war. Weil Sie zuerst angesprochen haben von der Verwendbarkeit, wie oft man das verwenden kann. Sie können Glas auch nicht beliebig oft verwenden. Sie können Papier nicht beliebig oft verwenden. Um das geht's im Schlussendlich auch nicht. Es geht darum, dass man das so oft wie möglich verwendet. Also das wieder, wie der Kollege gesagt hat, wieder zurück in den Kreislauf holt. Also jedes Produkt oder jede Fraktion, die Sie haben, ist enden wollend. Irgendwann einmal ist es vorbei. Aber deswegen muss man sagen, okay, wir müssen schauen, dass wir das so oft wie möglich verwenden können.
Am Telefon begrüße ich jetzt Franz Kempten aus Matze. Herzlich willkommen, schönen Nachmittag.
Schönen Nachmittag, einen schönen Gruß, Harald Manzel. Ich möchte eben das auch zum positiven Beitrag leisten. Ich betreibe auch einen kleinen Beitrag. Ich nehme die Milch von unserem Nachbarbauern. Die ist nicht homogenisiert. Das heißt, ich muss natürlich die Milchflasche vom Gebrauch schütteln. Und Sie werden es nicht glauben, das kann man von mir verlangen. Dann beziehe ich die Joghurt, auch im Glas. Und wenn ich dann die Leergebinde zurückbringe, dann sehe ich, welche Menge ich früher an Kunststoffbechern und Joghurt und Frufru-Bechern verbraucht habe. Ja? Das ist einfach... Wir müssen mehr umdenken. Und jeder kleine Schritt nützt was. Mhm. Ja? Und dazu ist der Bauer natürlich nur von mir weg 500 Meter.
Ja, wunderbar. Ein kleiner, schöner Kreislauf.
Ich kann am Sonntag dann natürlich auch noch einkaufen gehen. Ja, und das Zweite ist, meinem Nachbarn habe ich besprochen, dass wir die Hecke wachsen lassen. Ja, weil wir haben ja die Möglichkeit, Harald Manzel, entweder wir oktroyieren den Pflanzen unseren Willen und unsere Ideen auf und schneiden sie zusammen, oder wir lassen sie wachsen. Dann habe ich sie wie jetzt einen wunderschönen Blütenvorhang in Weiß vor mir. Verstehen Sie?
Ehrlich?
Wo die Schmetterlinge, die Insekten, das kann ich jetzt von dort, die sind ungefähr 4 Meter entfernt, kann ich als wunderschön bewundern. Das ist auch ein kleiner Beitrag.
Ich habe es vor meinem geistigen Auge, Herr Kempner. Sie haben da was angesprochen, das finde ich sehr interessant. Und das ist ja eigentlich im Prinzip, was die Kausalität anlangt, ein entscheidender Ansatz. Wie gut, wie stark kann man denn Hersteller, Produzenten in die Pflicht nehmen, weniger Plastik zu verwenden für Verpackungen?
Auch da muss ich sagen, ich bin ein Freund der Herstellerverantwortung. Mhm. Das sind so Sachen, wo ich sage, das müsste verstärkt gesetzlich vorgeschrieben werden. Die EU und auch auf Bundesebene wird das auch immer wieder versucht. Gibt natürlich auch eine Wirtschaftslobby, die sich dagegen wehrt, die Herstellerverantwortung wirklich so wahrzunehmen. Aber ich sehe jetzt schon in Österreich, dass es sukzessive mehr und mehr gemacht wird, die Herstellerverantwortung wahrzunehmen. Man muss einmal zur Plastik auch eines sagen. Es so immer zu verteufeln, das ist sicher nicht der richtige Weg, weil ohne Plastik werden wir unser gesamtes Leben nicht leben können. Also wenn ich mir da im Studio anschaue, was auch in Plastik ist, oder wenn ich mal in der Autoproduktion anschaue, also was da alles an Plastik ist, es gibt schon auch gutes Plastik, so ist es nicht. Wir müssen halt nur mit dem Stoff, der jetzt da rum ist, mit dem müssen wir halt irgendwie umgehen können. Ja? Und umgehen ist das auch, was der Hörer gesagt hat, mal in seinem eigenen Leben schauen, brauche ich denn überhaupt alles? Und im Sinne von Herstellerverantwortung muss man auch per Gesetz mal schauen, muss wirklich alles 5-mal umwickelt sein, muss ich alles in x Packungen einpacken. Da kommen natürlich dann auch wieder andere gesetzliche Regelungen wie beim Lebensmittelhandel. Ja. Also ich kann das nicht einfach jetzt eine Wurst irgendwo nehmen und tue das jetzt nicht UV-beschichtet irgendwie einpacken, weil dann ist es gleich mal kaputt. Aber mir ist es schon auch wichtig zu sagen, nicht bitte das Plastik zu verteufeln, sondern wir brauchen es auch für unseren Alltag.
Anlässlich des Weltumwelttages reden wir heute über Plastik, über die Plastikflut, natürlich über Müll im Gesamten. 0662 823 823 ist die Telefonnummer. Living on free food tickets. Ordering the milk from a hole in the roof where the rain came through. What can you do? Tears from your little sister, crying because she doesn't have a dress without a patch for the party to go. But you know she'll get by, 'cause she's living in the love of the common people. Smiles from the heart of a family man. Daddy's gonna buy you a dream to cling to. Mama's gonna love it just as much as she can. It's a good thing you don't have us there. People fall through the hole in your pocket and you lose it in the snow on the ground. You gotta walk in the town to find a job. Try to keep your hands warm. When the hole in your shoe, let the snow come through until you're to the bone. Somehow you better go home where it's warm, where you can live in the love of the common people. Smile from the heart of a family man. Daddy's gonna buy you a dream to cling to. Mama's gonna love you just as much as she can. And she can. Closer the knit, the tighter the fit, and the two stay away. Just take them in stride for family pride. You know that faith is your foundation, with a whole lot of love and a warm conversation. But don't forget to pray, just making it strong where you belong. And we're living in the love of the common people. Smiles from the heart of a family man. Daddy's gonna buy you a dream to cling to. Mama's gonna love it just as much as she can. She can. Yes, we're living in the love of a common people. Smiles from the heart of a family man. Daddy's gonna buy you a dream to cling to. Mama's gonna love it just as much as she can. Living in the love of a common people. Smiles from the heart of a family man. Daddy's gonna buy you a dream to cling to. Mama's gonna love it just as much as she can. Living in the love of a common people. Smiles really hard of a family man. Gehen wir unter in der Plastikflut? Das ist die heutige Frage, die wir versuchen zu beantworten in der Mittagszeit von Radio Salzburg. Ich habe eine Mail bekommen von Herrn Lindelbauer. Er schreibt, dass eigentliche Problem von Plastik ist ja, dass es keine einheitlichen Inhaltsstoffe hat, um Recycling zu betreiben. Viele Produkte wie Packerl haben 5 verschiedene zusätzliche Materialien und müssen somit verbrannt werden. Was sagen da die Experten im Studio dazu?
Dass das so ist, da hat er völlig recht, der Herr. Es gibt kaum einmal eine Verpackung, die quasi homogen ist, also ein homogener Grundstoff, wo man sagen kann, das ist von vorn bis hinten dasselbe Produkt, das kann man sortenrein so nehmen und wiederverwerten, sondern es ist tatsächlich das Problem der Durchmischung ganz unterschiedlicher Qualitäten, ganz unterschiedlicher Kunststoffe mit unterschiedlichen auch physikalischen und chemischen Eigenschaften. Das erschwert das stoffliche Recycling natürlich ungemein, wenn es es nicht überhaupt verunmöglicht. Das heißt, eine derartig durchmischte Kunststoffverpackung kann nur mehr thermisch verwertet werden. Das muss in die Verbrennung, weil man es stofflich nicht auftrennen kann. Das geht gar nicht. Mhm. Also der Ansatz ist natürlich völlig korrekt. Wenn man hier stärkere Homogenität schaffen könnte, täten wir uns zumindest wesentlich leichter. Mhm.
Max Eichhorn schreibt, warum wird abgestandenes Mineralwasser in Flaschen, Dosen und so weiter verwendet, wenn doch das beste und frischeste Wasser, bei uns zumindest, aus dem Wasserhahn sprudelt? Man könnte dabei am meisten einsparen an Plastik, Abfallkosten, Rohstoffen, Transportkosten etc. Außerdem kostet 1 Liter Mineralwasser so viel wie 1.000 Liter Trinkwasser. Ja.
Das stimmt, wenn ich das sagen darf. Wir sind ja auch Trinkwasserversorger, da hat der Hörer natürlich völlig recht. Jetzt kann man natürlich, über Geschmack kann man streiten, ja, ob man vielleicht lieber sprudeliges Wasser haben möchte und sich deswegen eher auf Mineralwasser sozusagen verständigt, dass einem das lieber ist. Aber Tatsache ist, und was ich zum Beispiel gar nicht verstehe als Trinkwasserversorger, ist, warum man stilles Mineralwasser, also im Prinzip das, was auch aus der Wasserleitung kommt, und zwar von wesentlich aus meiner Sicht besserer Qualität und größerer Frische und auch viel strenger kontrolliert, warum man das in einer Kunststoffflasche kauft. Das muss dann jeder Konsument für sich alleine entscheiden, warum er das macht.
Mhm. Muss es eigentlich sein oder sollte es passieren, dass die Menschen da auch noch mehr Aufklärung erfahren, dass das noch tiefer ins Bewusstsein gelangt? Was könnte da passieren, Jürgen Wulff Gegenbauer? Bedeutet das auch, dass es von Brüssel aus auch da noch mehr Initiativen geben muss, um das Ganze sozusagen einheitlicher zu steuern?
Also Aufklärung würde ich jetzt nicht nach Brüssel schauen, sondern schaue ich wirklich ganz konkret nach Salzburg, also zu uns her.
Also vor die Tür?
Ja, absolut. Mhm. Bei uns in der Stadt Salzburg, wir haben 4 Abfallberater, die dafür zur Verfügung stehen, genau solche Fragen zu beantworten. Wir schauen auch, dass wir schon jetzt in Schulen reingehen. Wir haben ein riesengroßes Schulenprojekt bei uns in der Stadt Salzburg laufen. Das heißt, die 3. Volksschulen kommen sukzessive zu uns am Recyclinghof. Wir haben einen eigenen Abfallberaterraum eingerichtet und schauen, dass wir dort eben schon diese Trennung den Kindern mitgeben, warum man trennt. Also das einfach nicht zu sagen trennt, sondern immer zu argumentieren, was dahinter ist und warum man das machen sollte. Eine Verantwortung natürlich in Brüssel und auf Bundesebene gibt es natürlich, aber so weit möchte ich gar nicht schauen, sondern als Verantwortlicher für die Abfallwirtschaft in der Stadt Salzburg sehe ich das schon bei mir und bei meinen Mitarbeitern, dass wir die Bevölkerung, die Bürger und Bürgerinnen in der Stadt Salzburg aufklären, was kann man besser machen und vor allen Dingen warum.
Am Telefon Frau Gehmeier aus Vöcklabruck. Schönen Nachmittag.
Grüß Gott.
Grüß Gott.
Danke, dass ich reden darf.
Freut uns.
Ich möchte nicht unbedingt eine Lanze für die Konzerne brechen, aber ich habe schon ein Erlebnis gehabt, habe zu einer Dame gesagt, eine Frage, greifen Sie jetzt da in der Apfelkiste jeden Apfel an, bis Sie die ganze Kiste durch ist? Hat sie mir zur Antwort gegeben, nein, das sind eh keine Äpfel, das sind eh Pfirsich.
Mhm.
Ja, dazu möchte ich jetzt sagen, dass so der Konsument auch gefragt wäre, dass er mit den Augen schaut und nicht mit den Fingern. Weil wenn jeder Apfel bzw. Pfirsich angegriffen wird, habe ich nicht nur die Fingerabdrücke drauf, sondern für den Handel ist es auch nicht besonders gut, weil es früher faulig wird.
Da muss man es entsagen. Ich bin jetzt bei Herrn Geier aus Tirol. Herzlich willkommen, einen schönen Nachmittag.
Ja, einen schönen Nachmittag von Tirol nach Salzburg. Und ich möchte einen Beitrag zum Nachdenken geben. Dass die Menschen aus dem Planeten Erde mit ihrer künstlichen Entwicklung einen Müllablatte Platz gemacht haben. Das ist eine Errungenschaft der Menschheit. Die Meere sind Ablade, Plastikabladeplätze, die Flüsse, Abwasserkanäle, die Böden sind versaut, die Luft ist vergiftet. Darf ich noch Folgendes sagen? Die Natur, wenn wir die verstehen, was die Natur ist, produziert keinen Dreck. Die kennt nur Wandlung. Da ist nichts. Also sollten wir nachdenken, wenn wir glauben, wir können die Natur, die wir ja gar nicht verstehen, sondern die Kräfte hinter der Natur, wir können die Natur mit Füßen treten, dann wird die Natur in vielerlei Hinsicht zurücktreten. Und wir merken es, dass wir die Rechnungen präsentiert kriegen. Jahrhunderthochwässer passieren alle 3 Tage, jedes Wetter ist ein Unwetter. Es ist alles aus dem Gleichgewicht gekommen, weil der Mensch aus dem Gleichgewicht gekommen ist. Und er hat einmal die Botschaft bekommen, macht euch die Erde in Liebe untertan, benützt sie sorglich und weiter. Er hat nicht gesagt, wir müssen sie ausbeuten, missbrauchen und so weiter. So werden sie den Menschen tun, untereinander. Wir verfolgen uns, wir bekriegen uns, wir stellen alles, was Gott verboten hat, machen wir. Und dann wundern wir uns, wenn es auf unserem Planeten ausschaut, wie es jetzt
Herr
ausschaut.
Herr Geier, was ist die Lösung?
Die Lösung ist gar keine, dass die Menschen aufwachen müssen.
Also wir sterben aus.
Und wissen, na, es wird in einer Katastrophe landen, weil die Menschen uneinsichtig sind. Die haben vergessen, dass sie geistige Wesen sind mit Seele und Körper. Sie denken nur rational, verstandesmäßig. Sie sind nur intelligent. Aber
also wir drei da im Studio glauben daran, dass die Menschen in der Lage sind, das auch anders zu denken und auch anders zu praktizieren. Dann ich bedanke mich jedenfalls ganz herzlich beim Herrn Geier für seinen Beitrag. Jetzt gibt's gleich die Nachrichten, präsentiert von Daniel Gelecki, und dann wird weiter diskutiert in der Mittagszeit. 0662 823 823.
Radio Salzburg, die Nachrichten.
Um 13:30 im Nachrichtenstudio ist Tanja Gletzke. Wenig Freude hat die Salzburger Arbeiterkammer mit dem Vorstoß der Industriellen Vereinigung, das Pensionsantrittsalter auf 70 Jahre anzuheben. Geht es nach dem IV-Chef Georg Knill, könnte sich Österreich ein Vorbild an Dänemark nehmen, wo das bis 2040 umgesetzt wird. Österreich müsse hier nachziehen, sagt Knill. Aktuell müsse der Staat nämlich 30 Milliarden Euro pro Jahr zuschießen, um das Pensionssystem aufrechtzuerhalten. Für den Präsidenten der Salzburger Arbeiterkammer Peter Eder ist dieser Vorstoß nicht nachvollziehbar.
Ich stelle die Aussagen von Industriellen Vereinigten Präsidenten Will ins populistische Eck, denn der Staat bezahlt von diesen 30 Milliarden, die er angesprochen hat, 10 davon für die ASVG-Pensionistinnen und Pensionisten. Das sind 2,2 Millionen Pensionsberechtigte und wohlwissentlich, dass immer mehr ältere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aus Arbeitslosigkeit oder aus Krankheitsgründen in Pension gehen und somit jetzt schon das Regelpensionsalter nicht erreichen können, aus verschiedensten Gründen. Aber ein Teil davon ist auch in der Verantwortung der Arbeitgeber. Und wir können über Bonus-Malus-Systeme reden, wir können über Anreize reden. Hier muss eine faire Finanzierung stattfinden, aber das gehört diskutiert und nicht über ein Interview ausgerichtet,
sagt Salzburgs Arbeiterkammerpräsident Peter Eder. In Kleinaal hat die Polizei einen betrunkenen Pongauer festgenommen, nachdem dieser in einem Geschäft Angestellte mit einem Küchenmesser bedroht hatte. Die Polizei hat den 43-Jährigen trotz heftigen Widerstands überwältigt und ihm das Messer abgenommen. Gegen den Mann wird jetzt wegen schwerer Nötigung, versuchten Widerstands gegen die Staatsgewalt und Sachbeschädigung ermittelt. Die ÖBB haben heute den neuen Rahmenplan für die nächsten 5 Jahre vorgestellt. Darin wird unter anderem der Bahnhof Straßwalchen wie geplant ab dem kommenden Jahr saniert. Rund 66 Millionen Euro sind dafür veranschlagt, um 12 Millionen mehr als ursprünglich vorgesehen. Der Bahnhof soll 2028 fertig sein. Auch das Bahnhofsgebäude in Radstadt muss dringend saniert werden. Dort soll es aber erst 2030 soweit sein. Der Baubeginn ist im neuen Rahmenplan um 2 Jahre verschoben worden. Und wie bereits berichtet, verschiebt sich auch der Baustart der Hochleistungsbahnstrecke zwischen Köstendorf und der Stadt Salzburg auf 2029. Zu den Wetteraussichten. Zur Sonne kommen mehr und mehr Wolken am Nachmittag und allmählich ziehen über das Land verteilt Regenschauer und Gewitter durch. Stellenweise kann es kräftig regnen. Die Höchsttemperaturen erreichen 21 bis 24 Grad. Morgen Freitag gibt es einige Sonnenstunden. Einzelne Frühnebelfelder lösen sich rasch auf. Ab Mittag entstehen einige Quellwolken. Ausgehend von den Gebirgsgauen entstehen am Nachmittag ein paar teils gewitterige Regenschauer. Die Temperaturen steigen morgen auf 22 bis 27 Grad.
13.33 Uhr, Radio Salzburg, Verkehrsinformation A10, Tauernautobahn Richtung Villach zwischen Golling und Werfen. Blockabfertigung im Baustellenbereich. Derzeit über 20 Minuten mehr Fahrzeit. Autobahn 8 Richtung Salzburg, damit sind wir in Bayern. Zwischen Bad Aibling und der Baustelle bei Rohrdorf über eine Stunde mehr Fahrzeit. Der Stau reicht am Inntal-Dreieck auf die A93 zurück. Die gute Nachricht, diese Baustelle wird heute Nacht zurückgebaut. Gute Fahrt.
Radio Salzburg.
Mittagszeit. Ihr Radio zum Mitreden mit Harald Manzel.
Heute ist Weltumwelttag und wir stellen die Frage, gehen wir in der Plastikflut unter? Wir wollen mit Ihnen darüber reden. Und zwar, wie gelingt es Ihnen gegenzusteuern? Also Plastik zu vermeiden. Wie genau nehmen Sie es mit der Mülltrennung? Ist das Flaschenpfand bereits die Lösung oder doch nur ein erster Ansatz? Müssen Hersteller, die viel Plastik für Verpackungen verwenden, stärker in die Pflicht genommen werden? Reden wir darüber.
Ihre Meinung ist gefragt. 0662 823 823 oder mittagszeit@orf.at.
Radio Salzburg.
Goodbye to you, my trusted friend. We've known each other since we were 9 or 10. Together we've climbed hills and trees, learned of love and ABC, and skinned our hearts and skinned our knees. Goodbye, my friend, it's hard to die when all the birds are singing in the sky. Now that the spring is in the air, pretty girls are everywhere. Think of me and I'll be there. We had joy, we had fun, we had seasons in the sun. But the hills that we climbed were just seasons out of time. Goodbye, Papa, please pray for me. I was the black sheep of the family. You tried to teach me right from wrong. Too much wine and too much song. Wonder how I got along. Goodbye, Papa, it's hard to die when all the birds are singing in the sky. Now that the spring's in the air, little children everywhere, when you see them I'll be there. We had joy, we had fun, we had seasons in the sun. But the wine and the song, like the seasons have all gone. We had joy, we had fun, we had seasons in the sun. But the wine and the song, seasons have all gone. Goodbye, Michelle, my little one. You gave me love and helped me find the sun. And every time that I was down, you would always come around and get my feet back on the ground. Goodbye, Michelle, it's hard to die when all the birds are singing in the sky. Now that the spring is in the air, with the flowers everywhere, I wish that we could both be there. We had joy, we had fun, we had seasons in the sun. But the stars we could reach were just starfish on the beach. We had joy, we had fun, we had seasons in the sun. But the stars we could reach were just starfish on the beach. We had joy, we had fun, we had seasons in the sun. But the wine and the song, like the seasons have all gone.
Uhr. Wir haben noch viel zu besprechen. Noch einmal die Gäste. Das sind zum einen der Leiter des städtischen Abfallservice, Jürgen Wolf Gegenbauer, und der Geschäftsführer von Sicker Wiesen ist da Josef Weilhartner. Und ich habe eine E-Mail bekommen von Walter Kremser aus Sickirchen. Ich darf daraus stichwortartig zitieren. Er spricht vom derzeitigen Abfuhrintervall für den gelben Sack von 4 Wochen. Soll auf 6 Wochen ausgeweitet werden. Das ist absolut kontraproduktiv. Mögliche Lösungen könnten sein, den Haushalten bei Bedarf auf Anfrage gelbe Tonnen zur Verfügung zu stellen, in denen quasi die Sammlung von mehreren Säcken möglich wäre, die Verkürzung des Abholintervalls auf circa 2 Wochen und Einrichtung von sinnvollen Abgabemöglichkeiten zwischen den Abholintervallen an den Recyclinghöfen. So, wer von den Experten möchte dazu etwas sagen?
Also ich finde diesen Einwand gut und richtig. Wir wissen, dass aus der Praxis, dass es also ganz wichtig ist, dass man den Bürgerinnen und Bürgern, wenn man von ihnen verlangt, dass sie sich am Projekt Abfalltrennung und Abfallentsorgung beteiligen, dass man es ihnen so bequem wie möglich macht und so einfach wie möglich macht. Und da ist es natürlich schon sinnvoll, dass man sagt, du musst einen vollen gelben Sack nicht 4 und dann sogar 6 Wochen zu Hause aufheben, weil er nicht früher abgeholt wird, sondern dass es natürlich die Möglichkeit geben soll, dass man diesen gelben Sack dann auch zwischen der Zeit, zum Beispiel wenn man auf Urlaub fährt zwischendurch, dass man den dann nicht zu Hause stapeln muss, sondern dass man ihn, wenn er schon nicht alle 4 Wochen abgeholt wird, dass man zumindest die Möglichkeit hat, ihn am Recyclinghof abzugeben. Diese Flexibilität müsste es eigentlich geben. Manche machen das. Am Recyclinghof der Stadt Salzburg ist es möglich. Und das sollte flächendeckend so sein. Also ich verstehe nicht, warum man es den Bürgerinnen und Bürgern eigentlich hier unbequemer macht, als es derzeit der Fall ist. Dann darf man sich halt nicht wundern, dass vielleicht dann die Trennmoral nachlässt.
Wie schaut es damit aus in der Stadt Salzburg, Jürgen Wolf Gegenbauer?
Ich möchte nur kurz auf etwas zurückkommen, was der Kollege gesagt hat. Also man muss vielleicht eines erklären, damit die Bürgerinnen und Bürger verstehen, wie dieses System eigentlich funktioniert. Im Gegensatz zum Restabfall und zum Bio sind wir beim Plastik reine Dienstleister. Das heißt also beim Restabfall und beim Bio gibt die Stadt Salzburg oder auch die anderen Abfallwirtschaftsverbände oder die anderen Städte, wie halt immer mit der Müllabfuhr beauftragt, gibt die Intervalle vor, beziehungsweise es sind auch gesetzliche Grundlagen, so wie im SAWG, maximal 4 Wochen. Mhm. Beim Plastik sind wir Dienstleister. Das heißt, die Sammelsysteme in Österreich, die per Gesetz verpflichtet sind, das Plastik einzusammeln, schreiben diese Dienstleistung aus. Und die Stadt Salzburg zum Beispiel gibt ein Angebot ab und bewirbt sich und bekommt dann diesen Auftrag. Das Gleiche ist, wenn wir jetzt irgendwo in ein Geschäft reingehen und wir kaufen etwas, geben wir ganz klar vor, was wir haben wollen. Ich sage jetzt am Farbfernseher 90 Zoll und so weiter. Das ist da genau das Gleiche. Also die Sammelsysteme sagen, das ist eine haushaltsnahe Sammlung. Das heißt, es muss bei den Häusern abgeholt werden und das Intervall schaut so und so aus. Dann kann ich mit denen noch verhandeln anfangen und sage, okay, das ist aber aus unserer Sicht nicht gescheit. So vermittelt zu dem, wie das System funktioniert, sodass wir nicht die endgültige Entscheidung haben, sondern nur im Sinne des Verhandelns etwas machen können. Kollege hat es auch gesagt, in der Stadt Salzburg machen wir es so, dass der gelbe Sack auch abgegeben werden kann, was ich mir nicht leisten kann und auch gar nicht möchte in der Stadt Salzburg, dass ein Bürger oder Bürgerin kommt, hat etwas dabei und dann sage ich, das nehme ich dir, aber einen gelben Sack nimmst bitte wieder mit nach Hause und den stellst du 14 Tage vor die Tür. Das ist keine Kundenfreundlichkeit. Und ich gehe davon aus, dass die Sammelsysteme, wie ich gesagt habe, die dafür verantwortlich sind, das auch so sehen, obwohl es eigentlich am Recyclinghof jetzt nicht erlaubt wäre, unter Anführungszeichen, den gelben Sack abzugeben, ist aber für mich völlig sinnlos.
Mhm. Okay. Klare Worte. Franz Unterberger aus St. Martin am Tennengebirge ist am Telefon. Schönen Nachmittag.
Ja, grüß Ihnen. Mahlzeit.
Grüß Gott.
Ich hätte mindestens 2 Punkte zu sagen. Und zwar im Prinzip ist das Ganze ja deshalb eingeführt, dass die Natur geschützt wird und dieses Zeug nicht in der Natur landet. Da ist meiner Meinung nach das, Menschen, die sich heutzutage oder vorher schon in der Gesellschaft benehmen konnten, haben das damals schon nicht gemacht. Und ich glaube nicht, dass dieses System diese Leute, die sich vor der Gesellschaft absolut nicht scheren und alles tun und lassen, was ihnen passt, Hauptsache nicht erwischt werden, die werden das auch jetzt nicht tun. Zum Zweiten ist, meiner Meinung nach, ist diese ganze Rückgabe ein riesen Aufwand, der Kosten entwickelt. Und im Prinzip wird keiner der Geschäfte oder der Nahrungsindustrie diese Kosten auf sich sitzen lassen. Das geht zum Kunden weiter. Und ich bin der Meinung, den Mehraufwand im Haushalt, diese leeren Flaschen jetzt auch noch zu sammeln und dorthin zu bringen, ist ein Aufwand. Und dann haben wir viele Flaschen, die noch gar nicht gehen. Und somit werden sehr viele Gebinde gar nicht zurückgegeben, weil es zu mühsam ist. Und das ist dann eine Preiserhöhung, weil der bekommt ja diese 20 Cent nicht mehr zurück.
Mhm. Was sagen denn da die Experten dazu? Es geht um die Kosten, was diese Rückgabe allein schon verursacht. Das hat der Franz Unterberger aus St. Martin angesprochen.
Die Abfallwirtschaft ist grundsätzlich immer ein Bereich, wo es um Kosten geht. Das ist einfach so, das kann man auch nicht wegdiskutieren. Und natürlich kostet auch dieses ganze Pfandrückgabesystem etwas. Das ist das, was ich eingangs gesagt habe. Wir können jetzt einfach nicht sagen, es ist alles sinnlos und wir machen nichts, sondern wir haben die Aufgabe sozusagen in der Abfallwirtschaft, etwas einzusammeln, was ein anderer verursacht hat. Und diese Aufgabe nehmen wir wahr. Und ja, es kostet was, aber ich möchte auch jetzt etwas sagen, was ich immer wieder in Interviews oder auch wenn ich gefragt werde. Es gibt einfach eine Verantwortung jedes Bürgers und jeder Bürgerin. Und diese Verantwortung muss jede Person auch wahrnehmen. Sprich, wenn ich etwas kaufe, dann muss ich einfach auch schauen, dass ich es dementsprechend entsorge. Als Beispiel, ich kann jetzt für die Stadt Salzburg sprechen. Es gibt in der Stadt Salzburg ein absolut perfektes, ausgeklügeltes Sammelsystem. Wir haben für jede Fraktion, haben wir die richtigen Behälter, beziehungsweise kann man es auch am Recyclinghof abgeben. Man muss einfach nur selbst die Verantwortung übernehmen, dass man das auch tut. Es ist mir schon klar, dass es relativ einfach ist und ohne große Aufwand zu sagen, mir interessiert es nicht, ich schmeiße jetzt einfach einen Restabfall aus den Augen, aus dem Sinn, so nach diesem Motto. Und diese Verantwortung hat jeder Bürger und jede Bürgerin und das ist etwas, was ich schon von den Menschen auch einfordere. Es kann nicht immer so sein, dass ihr nur die öffentliche Hand oder irgendwelche Betriebe dafür verantwortlich seid. Jeder von uns, so wie wir da auch sitzen, haben eine Verantwortung für unsere Umwelt.
Mhm. Frau Billing ist in der Leitung. Schönen Nachmittag, herzlich willkommen in der Sendung.
Ja, hallo, guten Grüß Gott. Billing Veronika, ich bin aus Elixhausen.
Ja.
Ich hätte für den Umwelttag etwas zu sagen. Das Plastik, was der Herr gerade angesprochen hat mit der Sammlung, finde ich ganz toll, funktioniert in Deutschland wunderbar. Und bei uns sieht man auch die Leute ganz brav sammeln. Das ist das eine. Aber der Umwelttag, der kommt dann doch zu spät. Was gestern aufgeführt worden ist, war alles andere, aber nicht umweltfreundlich. Und ich glaube, der Verstappen ist auch zu Fuß hermarschiert. Und alle anderen, die mit Flugzeug und Autos angekommen sind, super. Mhm. Das war ein tolles Schauspiel, aber wirklich auf Kosten der Umwelt. Mhm. Ja, das wäre es einmal vorerst. Danke.
Herzlichen Dank, alles Gute, auf Wiederhören. Und ich bin jetzt bei der Frau Schmidhammer aus Großgmain.
Hallo, grüß dich, Anna.
Grüß Gott.
Ja, ja, manchmal haben Sie wieder ein schönes Thema, gell?
Ja, freut mich. Ja, habe ich aber nicht ausgesucht, sondern die Carina Schwab.
Ah, okay.
Also aber ihr gebühren die Lorbeeren.
Ja, dann geben Sie es weiter.
Ja, mache ich.
Ja, für mich ist es trotzdem einfach nur Augenauswischerei. Es ist nett, dass man drüber redet und hin und her, aber solange so viel Geld damit gemacht wird, in der Plastikherstellung, im Recycling, es hängt so viel Geld dran, irgendwer verdient richtig viel Kohle, wird das für uns Kleine einfach nicht relevant sein. Und diese Trennerei, wie der Herr vorher gesagt hat, der es gemacht hat, hat es eh gemacht. Und deswegen, dass da jetzt weniger Flaschen in der Natur herumliegen, das wird sicher nicht sein. Die habe ich jetzt nachgefragt und dann habe ich gehört, dass die Flaschen, die zum Beispiel von Touristen nicht mehr zurückgegeben werden, mhm, also die nicht mehr in das Recyclingprozess kommen, dieses Pfand kassiert dann der Staat. Und das finde ich ja schon ein bisschen witzig, dass der Staat jetzt, oder der Bund, weil der Staat sind wir ja alle, dass der jetzt zum Flaschensammler geworden ist. Das finde ich ein bisschen spannend.
Mhm. Also jetzt muss ich gleich mal eines anknüpfen, das wäre mein nächster Punkt nämlich auch gewesen. Wir brauchen nicht lang drum herum reden und das hat die Frau Schmidt, haben wir schön auf den Punkt gebracht, Müll und Recycling ist einfach auch ein Riesengeschäft. Wie sehr steht das im Wege?
Also wenn ich...
Ja bitte, der Herr Weilhartner.
Wir haben ja, unsere Eingangsfrage war ja, was machen wir mit dieser, genau, Kunststoffflut und was machen wir vielleicht generell mit der Tatsache, dass viel zu viel Müll unterwegs ist. Und so ein Problem, das wirklich ein nennenswertes Problem ist, verlangt natürlich noch einen ganzen Fächer verschiedener Maßnahmen. Und das beginnt beim individuellen Verhalten, wie wir schon gesagt haben. Das setzt sich fort, zum Beispiel, indem man gewisse Stoffe verbietet. Gewisse Chemikalien sollten überhaupt verboten werden oder bestimmte Kunststoffarten, bis hin zu finanziellen Anreizen. Also es gibt eine ganze Palette an verschiedenen Möglichkeiten. Und was man hier im Zusammenhang mit dem Pfand halt versucht, ist über finanzielle Anreize die Sammelquoten zu erhöhen. Aber das Ganze kostet natürlich eine Menge und muss finanziert werden. Das ist einfach so. Und wenn man wartet, etwas zu tun, bis ja der Letzte daran beteiligt, dann machen wir halt natürlich gar nichts. Weil es wird immer eine Gruppe geben, die sagt, mir interessiert das nicht. So wie in allen anderen Bereichen auch. Ja, das erleben Sie im Straßenverkehr auch, dass es Menschen gibt, die sagen, ich halte mich an keine Verkehrsregeln und trotzdem sozusagen bemühen wir uns, das Ganze geregelt abzuführen.
Ja.
Und so machen wir es natürlich auch hier. Aber es gibt, und das ist völlig unbestritten, es gibt bei uns intern immer den Spruch, ist diesen dritten Hauptsatz der Abfallwirtschaft, nämlich der Abfall geht den Weg des geringsten Geldes. Das heißt, die Abfallwirtschaft ist ein Teil des Wirtschaftssystems und daher spielen Kosten und die Möglichkeit, auch etwas zu erwirtschaften, natürlich eine ganz entscheidende Rolle. Und deswegen braucht es eben bestimmte Rahmenbedingungen, auch politische Rahmenbedingungen, um eben das Ganze in geordnete Bahnen zu lenken. Aber die Abfallwirtschaft ist nicht eine Insel für sich, die am Wirtschaftsleben nicht teilnimmt oder wo die Regeln, die sonst in der Gesellschaft gelten, einfach außer Kraft gesetzt werden. Das gibt's nicht.
Ja, Frau Schmidhammer.
Also die politischen Rahmenbedingungen, die dann mich nur interessieren, weil ich habe mit einer grünen Ministerin geredet und dann hat die gesagt, die Politik hat da leider gar nichts zu sagen, weil da ist der Vorreiter Wirtschaft und Industrie und sie haben da fast keine Handhabe, weil sonst war es das Einfachste, dass man die Hälfte verbietet, wird aber nicht passieren. Weil die 4 Äpfel im Plastiksackeln sind billiger als wir die 4 losen Äpfel und dann wird in der heutigen Zeit natürlich jeder auf das billigere Produkt. Im Endeffekt ist der Konsument wieder der Geschnappste, aber die Politik, also weiß ich jetzt von einer Ministerin, hat nichts zu melden in diesem Punkt.
Also ohne jetzt eine politische Diskussion führen zu wollen, das Pfandsystem ist von der grünen Umweltministerin Gewessler eingeführt worden. Also natürlich
es geht um das Verbieten von dem Plastik.
Natürlich.
Moment, Frau Schmidhammer.
Lobbyismus ist in der Politik immer ein Teil. Also egal, wo man hinschaut. Schaut man nach Brüssel hin, gibt's Lobbyisten, schaut man auch in Österreich, egal welches politische System. Der Mensch wird immer seine Interessen versuchen durchzusetzen. Ist natürlich immer die Frage, wie stark ist die Politik. Aber nachdem wir in der Abfallwirtschaft, also beide, wie wir da sitzen, sehr viel auch auf rechtlicher Ebene zu tun haben, kann ich da schon sagen, also so ist es nicht, dass die Politik nicht keinen Einfluss hätte. Die sehr wohl haben sie einen Einfluss und auch wir beide sind immer wieder auf Bundesebene in verschiedenen Gremien unterwegs, wo es genau diese Gespräche gibt, ja, also wo auch alle Seiten versuchen, ihre Einflüsse schlussendlich irgendwie geltend zu machen. Aber schlussendlich, die Verantwortung liegt immer bei der Politik. Die Politik sind diejenigen, die schlussendlich Gesetze oder Verordnungen erlassen und dann irgendwie, wenn ein Politiker sagt, wir haben keine Möglichkeit, dann ganz ehrlich, dann soll er sich einen anderen Job suchen, weil für das wird er zahlt. Darf ich nur ganz kurz eine Frage das beantworten, was die Dame noch gesagt habe. Der Staat ist es, wie das Pfand eingeführt worden ist, eine sogenannte Pfandgesellschaft gegründet worden und das, was die Dame angesprochen hat, ist der sogenannte Pfandschlupf. Das heißt, wenn ich jetzt eine Flasche habe, die jetzt grenzüberschreitend irgendwo hängen bleibt, dann ist das Geld jetzt nicht bei der Politik, sondern bei dieser Gesellschaft. Also das wird dann wieder eingesetzt für andere Maßnahmen. Also die Politik bereichert sich jetzt nicht, und ich bin jetzt nicht jemand, der die Politik verteidigt, bereichert sich jetzt nicht an dieser Pfandgesellschaft oder an dem Pfandschlupf.
Ja. Okay. Frau Schmidhammer, also der Herr Wulf Gegenbauer und der Herr Weilhartner sehen es nicht ganz so dunkelschwarz. Aber
ich sehe es auch nicht dunkelschwarz, aber ja. Ich freue mich, dass einmal den Lobbyismus ein bisschen angesprochen worden ist, ja. Weil der geht eh immer unter.
Ja. Frau Schmidhammer, herzlichen Dank.
Vielen Dank. Und
schönen Tag. Wiederhören. 0662 823 823. Wir sind gleich in der Schlussrunde. Uhr ist es gleich. Wir sind in der Schlussrunde. Jürgen Wulff, Gegenbauer, Was sind denn jetzt so die Schritte, die passieren sollten, die passieren müssen, dass da endlich was weitergeht?
Ja, man wird sich jetzt generell anschauen, wie es mit den Intervallen weitergeht bei der Plastikabholung. Wir in der Stadt Salzburg sind jetzt in den ersten Schritten der Verhandlung mit dem zugeordneten Sammelsystem, das für die Stadt Salzburg zuständig ist. Da wird es jetzt in den kommenden Wochen, Monaten Gespräche geben. Es ist in der Sendung eh schon mal angesprochen worden, so diese Gefahr von 6 Wochen. Also das kann ich sagen, diese Gefahr sehe ich für die Stadt Salzburg jetzt mal nicht. Natürlich werden wir mit dem Sammelsystem verhandeln, hart verhandeln. Meine Stoßrichtung wird ganz klar sein, dass die Sammel- oder die Intervalle so bleiben, wie sie jetzt sind. Wir haben gewisse Bereiche, die sind 14-täglich bei der Sacksammlung, Bereiche sind monatlich, die Behälter sind monatlich. Also in der Stadt Salzburg hoffe ich, dass wir so auf diesen Nenner kommen, dass das so bleibt. Das wird jetzt in den nächsten Monaten so sein und dann werden wir uns mal die Entwicklung anschauen, wie jetzt die Sammelmenge sich entwickelt, sprich jetzt mit dem Pfand, man hat mal gehört, 20-25% soll es weniger sein. Bis jetzt merkt
da sind wir noch ein gutes Stück entfernt.
Bis jetzt merkt man da gar nichts. Wie gesagt, wir sind 2% drüber. Das ist jetzt das, was in der Stadt Salzburg passieren wird. Und ja, ich werde sagen, wir werden uns auf jeden Fall einsetzen, dass das so komfortabel bleibt und wie wir es jetzt in der Stadt Salzburg haben.
Ja, Josef Weilhartner, was müssen denn die nächsten Weichenstellungen sein? Wohin geht der Weg?
Also wir müssen, der Jürgen hat es eh schon gesagt, wir müssen wirklich nach vorne schauen. Und wir müssen, das ist jetzt vielleicht ein bisschen eine grundsätzliche Anmerkung, wir müssen gerade im Bereich der Kunststoffe wirklich in Lebenszyklen denken. Es gibt eine Studie der Europäischen Kommission, die sagt, sozusagen 80% der Entscheidung, ob etwas wiederverwertbar ist, fällt bei der Produktion bereits. Das heißt, es ist ganz entscheidend, wie Dinge überhaupt produziert werden, wie sie erzeugt werden, wie sie dann gehandelt werden, wie man mit ihnen umgeht, wie der Konsument auch bewusst einkauft, wie lange er Dinge verwendet, ob sie wieder reparierbar sind oder nicht, ob sie eben, was Behältnisse betrifft, wieder befüllbar sind oder nicht. Über diese Zyklen muss man nachdenken. Wenn man einem einzigen Punkt ansetzt, bekommt man das Problem nicht in den Griff. Nichtsdestotrotz, alle diese Schritte sind wertvoll. Auch das, was einzelne Anrufer heute gesagt haben, etwa, dass man sich die Dinge, also persönlich die Milch beim Bauern abholt, das ist ein ganz wichtiger Schritt. Oder dass man sich wirklich überlegt, was man kauft und wie man es kauft, ob man sich Wasser in Flaschen kauft oder schlicht die Wasserleitung aufdreht. Das sind alles ganz wichtige und entscheidende Schritte. Aber am Ende braucht es eine Gesamtbetrachtung, sonst kommen wir aus dem Thema nicht heraus.
Ich bedanke mich ganz herzlich bei den Gästen im Studio, bei Jürgen Wulff-Gegenbauer und bei Josef Weilhartner. Danke für Ihre Expertise. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören. Weiter geht's hier mit Sebastian Granditz. Er begleitet Sie durch den Nachmittag. Und noch eine Anmerkung. Die Frau Billing hat irgendwas gesagt, dass der Herr Verstappen in Salzburg war. Ja, war. Ich war Augenzeuge und ich kann Ihnen versichern, er war nicht in Plastik verpackt.
ORF Radio Salzburg, die Nachrichten. Es ist 14 Uhr.
Israelische Panzer sollen auf palästinensische Hilfssuchende gefeuert haben, berichtet CNN. Enormer Anstieg bei E-Scooter-Unfällen mit Alkohol und Drogen, am Mikrofon ist Rosanna Azara. Die umstrittene Hilfsausgabezentren im Gazastreifen sollen heute nach einer eintägigen Pause ihren Betrieb wieder aufnehmen. Mit neuem Sicherheitskonzept, nachdem dort palästinensische Hilfssuchende getötet wurden. Über die Hintergründe zu diesen Vorfällen gibt es nun neue Details, wie aus Tel Aviv David Kriegleder berichtet.
Palästinensische Zivilisten suchen verzweifelt nach Deckung. Schüsse pfeifen über ihre Köpfe. Wir werden belagert, sagt ein Mann, der dieses Video in den Morgenstunden des Sonntags aufgenommen hat. Der US-Sender CNN hat mehrere solcher Videos ausgewertet, ballistischen Experten vorgelegt und Zeugen befragt. Der Befund, der Angriff, bei dem Dutzende Menschen getötet worden sein sollen, erfolgte mit hoher Wahrscheinlichkeit durch Maschinengewehrfeuer israelischer Panzer.
A machine gun used by the Israeli military and commonly mounted on Israeli tanks.
Laut israelischer Armee wurden keine Schüsse auf Menschen in oder bei den Hilfszentren abgegeben. Doch das sei irreführend, zu CNN, dass sich der Vorfall auf einem von Israel kontrollierten Kreisverkehr einen Kilometer entfernt ereignet habe.
Die NATO hat das größte Aufrüstungsprogramm seit dem Kalten Krieg beschlossen. Angesichts der Bedrohung durch Russland sollen die militärischen Fähigkeiten laut Medienberichten um etwa 30% erhöht werden. Die konkreten Pläne gelten als streng geheim, um die NATO für Russland zu einem möglichst unberechenbaren Gegner zu machen. Fahren unter Alkohol- und Drogeneinfluss wird auch bei E-Scootern immer mehr zum Problem. Die Polizei startet deshalb jetzt eine Informationskampagne, bei der die Regeln für Scooterfahren erklärt werden sollen. Laura Graf.
In Wien haben sich die Alkounfälle mit E-Scootern im Vorjahr mehr als verdreifacht.